Ja, ich grüße euch ganz herzlich an diesem wunderschönen, fast frühlingshaften Morgen. Das ist ja ein echtes Geschenk, wenn wir zum Gottesdienst hier beieinander sein können. Ich grüße auch die, die zu Hause an den Bildschirmen diesen Gottesdienst mitverfolgen, jetzt gerade in diesem Moment live sozusagen, oder auch vielleicht der eine oder andere, dass sich das später im Laufe dieser Woche noch anschaut. Ja, tatsächlich, es soll noch einmal um das große Thema Ostern gehen. Und ich habe diese Predigt heute Morgen überschrieben mit Zeitenwende Ostern, weil da wirklich die Zeit sich gewendet hat. Terminlich liegt Ostern 2021 bereits eine Woche, eine ganze Woche hinter uns. Kalendarisch ist das richtig, aber in Wirklichkeit kann man Ostern nicht hinter sich lassen. Das geht gar nicht, dass man Ostern als solches irgendwo hinter sich lässt. Ostern ist ein maßgeblicher Teil des Planes Gottes und deshalb kann man das nicht hinter sich lassen. Und deshalb möchte ich das heute Morgen auch noch einmal zum Thema machen. Nicht nur Ostern, aber doch wesentliche Teile. Und das haben wir ja auch in den Liedern schon zum Teil gehört. Da ist Ostern noch einmal aufgelebt. Man kann Ostern umdeuten, man kann Ostern auch abschwächen, ein Hasen, ein Eier, ein Familienfest daraus machen. Aber Ostern, ihr Lieben, Ostern bleibt Ostern, weil es von Gott so gedacht und bestimmt ist und weil Gott das so wollte und weil Ostern ein Fest ist, das letztendlich Gott eingesetzt hat. Schon ganz lang im Alten Testament die Vorschattung und dann ist es Wirklichkeit geworden vor etwas weniger als 2000 Jahren. Wir wissen das alle, Totenauferweckung, das ist außerhalb aller menschlichen Möglichkeiten, außerhalb aller menschlichen Machbarkeiten. Totenauferweckung, das ist allein der Kraft Gottes vorbehalten. Das war immer so und das ist auch heute noch so. Und an Ostern erweckt der lebendige Gott als oberste Instanz des ganzen Universums Jesus zum Leben mit, ich sage es heute Morgen jetzt mal, mit einem doppelten Ziel. Einmal, um das Werk von Jesus zu bestätigen, das, was er getan hat, sein Tod am Kreuz, für gültig zu erklären. Gott setzt praktisch den Stempel darauf. Das, was Jesus getan hat, das ist in meinem Sinn. Da setze ich meine Unterschrift darunter. Man könnte sagen, er hat es autorisiert. Er hat es in Vollmacht gesetzt. Das ist das eine. Außerhalb jeder menschlichen Machbarkeit kann alleine Gott tun. Und das andere, das zweite, mit der Auferstehung ist auch deutlich geworden, das, was an Jesus geschehen ist, das wird auch an seinen Nachfolgern geschehen. Er ist sozusagen der Erstling. Im 1. Korinther, in diesem legendären Kapitel 15, da steht, wie sie in Adam sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die da auch nochmal beschrieben wird. Zuerst Christus an Ostern, das, was wir erlebt haben, und dann die, die zu Christus gehören. Und das betrifft uns, das betrifft Menschen, die an diesen Jesus glauben. Seit Ostern ist das in Kraft. Und es bedeutet deshalb Zeitenwende. Neben diesem Auferstehungswunder, das allein Gott vollbracht hat, ist Ostern ein Erfüllungsereignis. Ein Erfüllungsereignis. Die Verlässlichkeit der Bibel wird in wunderbarer Weise unterstrichen. Das macht Ostern deutlich. Da erfüllen sich die großen Linien, die den Messias vorausgesagt haben. Bis ins kleinste Detail hinein werden da Dinge plötzlich Wirklichkeit, die sich kein Mensch hätte vorstellen können. Als Jesus am Abend des Auferstehungstages plötzlich bei den Jüngern in den Räumlichkeiten gewesen ist, da hat er zu ihnen gesagt, und da steht in Lukas 24, Vers 44, Ihr lieben Jünger, es musste alles so erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Es geht gar nicht anders. Das war alles von mir schon vorher. Das war schon im Alten Testament gestanden. Es musste alles erfüllt werden. 700 Jahre, bereits 700 Jahre vorher, vor diesem Ereignis von Ostern, hat Jesaja das in diesem Kapitel 53 beschrieben. Und er beschreibt diesen leidenden und diesen geschundenen Jesus, den wir dann im Neuen Testament am Kreuz erleben. Im Psalm 22, das war 1000 Jahre bereits vorher, da steht, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Bis ins Detail hat sich das erfüllt. Die Bibel ist verlässlich, ihr Lieben, damals und heute. Jesus stirbt mit den Worten aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 1000 Jahre vorher war das schon so aufgeschrieben. Warum sage ich das? Ich sage uns das, ich glaube, weil wir es auch brauchen, weil wir es immer wieder einmal brauchen, um unser Vertrauen in die Verlässlichkeit der Bibel zu stärken und zu unterstreichen. Wir können uns auf Gottes Wort verlassen. So wie sich die Ankündigungen der Bibel im Alten Testament in der Vergangenheit erfüllt haben, so wird sich's auch in unserer Zeit erfüllen, was die Bibel sagt im Alten und im Neuen Testament. Da können wir ganz getrost sein, auch in schwierigen Zeiten, wo wir vielleicht unsicher sind, was hat das alles zu bedeuten, wie wir sie gerade auch erleben. Bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Buchstabe oder Tüpfelchen vergehen. Das sagt Jesus selber in Matthäus 5, Vers 18. Darauf ist Verlass, das möchte ich, uns da wieder ganz neu stärken und Mut machen. Das gibt Hoffnung. Und Hoffnung, das brauchen wir in diesen Tagen ganz besonders. Ohne Gottes Wort ist diese Welt und ist das, was wir erleben, das ist trostlos. Lass mich eine ganz kurze kleine Geschichte erleben, die ein Bekannter kürzlich erlebt hat. Er musste zu einer Beerdigung in eine deutsche Großstadt, weil jemand aus der Verwandtschaft gestorben war. Und dann standen da ein paar wenige Leute in der Aussegnungshalle um den Sarg herum. Hilflos, wortlos. Keiner hat etwas gesagt. Keiner hatte etwas zu sagen. Und irgendwann sind dann die Leute vom Beerdigungsinstitut oder von der Friedhofsverwaltung gekommen und haben den Sarg zum Grab geschoben. Und da hat sich das Gleiche noch einmal, nur noch viel dramatischer fortgesetzt. Wortlose, trostlose, hoffnungslose, fast schon schmerzhafte Stille. Das hat ihn so bewegt, dass er es verschiedenen Leuten erzählt hat. Wenn man Gottes Wort nicht kennt und keine Hoffnung hat, dann ist gerade in solchen Situationen trostlos, fast schon schmerzhaft. Dann steht man da und kann nichts sagen. Was für ein Geschenk, was für ein riesengroßes Geschenk, dass es Gottes Wort gibt, dass es das Hoffnungsbuch, die Bibel gibt, im Alten und im Neuen Testament. Was für ein Geschenk, dass die Bibel verlässlich ist für heute und für morgen, auch in den zukünftigen Dingen. Was für ein Geschenk, dass an Ostern sich die Zeit gewendet hat, dass wir Hoffnung haben dürfen, wie es vorausgesagt wurde und vorausgesagt gewesen ist. Was für ein Geschenk, dass das Problem der Schuld gelöst ist mit Jesus, wie es vorausgesagt war. Was für ein Geschenk, dass Jesus lebt, wie es vorausgesagt war, schon im Alten Testament, er wird nicht im Grab bleiben. Und was für ein Geschenk, dass Glaube, persönlicher Glaube an Jesus zurückführt in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, Und dass wir daraus Hoffnung schöpfen und dann nicht wortlos, trostlos dastehen müssen, auch in schwierigen Zeiten. Und dieser Glaube, der kann zur Zeitenwende werden in unserem Leben. In meinem Leben war es das jedenfalls. Damals als 20-jähriger junger Kerl in der Schweiz in einer Freizeit, als das Wort Gottes mich getroffen hat und ich ihm mich aus Gnade zuwenden durfte. Das hat mein Leben verändert, das hat die Zeitenwende in meinem Leben hervorgerufen. Lasst uns dieses kostbare Buch, die Bibel, wieder neu schätzen lernen. Lassen wir dieses Buch hineinreden in unser Leben, dass wir es lesen als Gottes Wort an uns und für uns. Und da, wo Gottes Wort in unserem Leben Einfluss bekommt, wo der Heilige Geist in unserem Leben Einfluss bekommt, da wird sich unser Leben auch verändern. Das wird Spuren hinterlassen. Früher hat man gesagt, wenn der Bauer sich bekehrt, dann merkt das sogar das Vieh im Stall. Und ich glaube, da ist was dran. Das hat Auswirkungen gehabt, nicht nur den Menschen gegenüber, sondern auch im Umgang mit dem Vieh. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt. Das wäre die nächste Unterschrift. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, um die Gemeinschaft mit Gott wieder zu ermöglichen. Als Menschen, die im Neuen Testament leben, haben wir das zum Teil irgendwie nicht mehr so auf dem Radar, auf dem Bildschirm. Das war nicht immer so gewesen, dass wir als Heiden Zugang hatten zum lebendigen Gott. Jesus hat das geschaffen und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, um die Gemeinschaft mit Gott wieder zu ermöglichen, die seit Adam und Eva, man kann es nicht anders sagen, in Scherben gelegen ist. Die gab es nicht mehr, das war nicht so einfach. Und Petrus bringt es auf den Punkt und sagt in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 19, denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Und dann kommt's: Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Interessant, dass das gerade Petrus sagt, der eigentlich ein Versager war und dann von Jesus so wieder eingesetzt worden ist. Ich glaube, er wusste, von was er gesprochen hat, als er das damals niedergeschrieben hat. Paulus sagt das auch in ähnlichen, fast gleichen Worten im 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Oder ein Kapitel weiter im 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte. Ich habe in der diesjährigen Passionszeit immer wieder einmal nachgedacht und mich auch gefragt, warum dieses Leiden in dieser Dichte für Jesus? Warum so intensiv? Fast nichts, was einem Menschen an Schlimmem und an Bösen passieren kann, ist ihm erspart geblieben. Fast alle Niedertracht hat man ihm entgegengebracht. Das heuchlerische Vorgehen der Pharisäer, die im Hinterzimmer bereits beschlossen hatten, dass Jesus sterben muss, und dann in der Öffentlichkeit mit Steuerfangfragen und anderen auf ihn zugekommen sind. Aber längst in ihrem Kopf war etwas anderes beschlossen. Oder bei der Passafeier mit den Jüngern, als der Verräter mit am Tisch sitzt. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, was das bedeutet, wenn man an einem Tisch sitzt mit 11 anderen und weiß, einer davon, und Jesus hat ihn sogar gekannt, einer davon wird mich verraten, hat es in seinem Herzen schon getan. Das auszuhalten. Und Jesus wäscht den Jüngern mit diesem Wissen sogar noch die Füße. Als sie im Garten Gethsemane gewesen sind und Jesus die Jünger bittet, mit ihm zu beten, dass er nicht alleine ist. Wir wissen es, dann endet das, indem sie alle einschlafen. In so einer entscheidenden Phase seines Lebens so alleine und im Stich gelassen zu werden. Ihr Lieben, was macht das mit uns? Es tut weh. Wenn man denkt, wo sind sie jetzt? Auch die, die große Töne gespuckt haben vorher. Alle sind sie eingeschlafen. Judas, der Jesus nicht mit einem Fingerzeig verrät, sondern mit einem Kuss, kann man sich fragen, geht's noch schlimmer? Was musste dieser Jesus aushalten? Wie dicht gedrängt war das innerhalb weniger Stunden, was er da alles erleben musste? Einer der engsten Vertrauten, Petrus, der geht auf Distanz und sagt, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Nein, ich gehöre nicht zu ihm. Und zum Dritten, ich weiß nicht, von wem du redest. Ich weiß nicht, was du meinst. Zuerst sind es die eigenen Leute, die sich von Jesus abwenden. Und dann kommen die abgebrühten Soldaten. Und ich will das jetzt gar nicht bis ins Detail auch weiter noch ausgehen. Aber sie treiben ihr Spielchen mit dem Schöpfer des Universums. Und es hätte genügt von Jesus ein Wort. Und die Engelmächte wären da gewesen und hätten dem allem ein Ende bereitet. Und dann am Ende das schreckliche, langsame Sterben am Kreuz, qualvoll. Meine Frage war das nötig? Warum diese Intensität des Leidens? Ja, ich glaube, die Scherben des Sündenfalls, die waren so gravierend, dass es dieses Leiden und diese Not von Jesus gebraucht hat. Und Jesus tut das für uns, auch wenn wir das schon oft gehört haben. Er tut es für uns und er tut es und er tat es wegen uns, weil wir so tief drin gesteckt sind. In der Verlorenheit und in der Trennung von dem lebendigen Gott. Er kauft uns los, nicht mit billigem Geld, sondern mit seinem teuren, mit seinem kostbaren Blut. Er tut das, weil er uns liebt, weil er uns so sehr liebt, dass er bereit ist, dieses Opfer zu bringen. Er tut es, weil er uns wertschätzt. Wir sind gemacht zum Bilde Gottes, so sind wir geschaffen. Er würdigt uns Menschen aus Gnade. Und er tut das, weil er möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass wir das Leben haben, das Leben ererben. Wahrscheinlich niemand von uns hat das ähnlich erlebt wie Jesus, aber auch wir kennen schwierige Lebensphasen. Und da fühlen wir uns auch wie Jesus meist verlassen und allein. Vielleicht gibt es sogar Situationen in unserem Leben, wo wir uns verraten fühlen oder vielleicht sogar verraten worden sind, das gibt es ja auch. Aber Jesus hat das am tiefsten erlebt und er kann das mitfühlen. Und er weiß, wovon wir reden, wenn wir in so einer Lebenssituation sind. Er kennt solche Stunden. Und selbst wenn wir uns gefühllos vielleicht vorkommen, wir sind nicht allein. Julie Hausmann hat dieses bekannte Lied geschrieben, so nimm denn meine Hände, und da schreibt sie, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Auch da möchte ich uns Mut machen, in schwierigen Situationen dran zu bleiben, am Glauben an Jesus, am Glauben, am Festhalten an Gottes Wort. Und dann, als Jesus auferstanden ist, ist es höchst interessant, was er getan hat, beziehungsweise auch, was er nicht getan hat. Jesus hat sich nicht gerächt. Er hat sich nicht gerächt. Nicht an Petrus, nicht an Pilatus. Auch der Herodes ist nach der Auferstehung immer noch der König gewesen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren weiter im Amt. Jesus hat sich nicht gerecht. Wie es diesen Leuten erging nach der Auferstehung von Jesus, darüber schweigt die Bibel. Ob sie ruhig geschlafen haben, ob sie einfach so weitergemacht haben, das wissen wir nicht. Jesus hat sich nicht gerecht, sondern er hat aufgerichtet. Er hat Menschen begleitet. Er ist ein Stück Wegs mit ihnen gegangen. Er hat ihnen die Augen geöffnet. Klassisch dafür die Geschichte von den Emmausjüngern, wo das in dieser Art so geschehen ist. Und auch daran hat sich nichts geändert. Jesus ist an unserer Seite. Er geht mit, auch wenn wir es manches Mal erst im Nachhinein merken. Ich war nicht allein. Und er öffnet uns dann im Nachhinein die Augen. Er hat die verängstigten Jünger ermutigt. Er hat sie auf das Wort Gottes verwiesen. Ihr Lieben, das musste alles so geschehen. Seid nicht entmutigt. Friede sei mit euch. Das war sein Gruß. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Das war kein Betriebsunfall, was passiert ist, bis die Jünger das auch gemerkt haben, dass es keiner war. Das alles musste so geschehen, damit die Zeitenwende real wird. Und damit wir als Heiden Zugang haben, sonst wird es uns hier nicht geben in dieser Zusammensetzung. Alle Nationen sind eingeladen. Zeitenwende gab es vorher nicht. Und er hat seine Jünger beauftragt, ihr werdet Teil dieser neuen Bewegung sein, Zeitenwende. Das gilt auch für uns. Immer noch sind wir Teil dieser Bewegung, die gute Nachricht, Jesus ist auferstanden, bei ihm gibt es Hoffnung, bei ihm können wir abladen. Er macht unser Leben neu, er vergibt Schuld. Zu dieser neuen Bewegung dürfen wir gehören und das ist unsere Aufgabe, das immer wieder den Menschen auf verschiedene Art und Weise zu sagen. Thomas hat er die Mahlzeichen an seinem Körper gezeigt und er hat ihn ermutigt und damit ermutigt er auch uns zu einem Glaubensschritt. Zu Thomas hat er gesagt, du glaubst, weil du gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist Herausforderung, das ist nicht immer ganz einfach, aber dazu hat Jesus den Thomas ermutigt und ermuntert und dazu möchte er uns auch 2000 Jahre später ermutigen, auch wenn wir nicht sehen, dennoch im Glauben festzuhalten. Jesus hat den Petrus nicht in die Zange genommen, allenfalls vielleicht an die Seite, damals am See Genezareth. Er hat ihm nicht die Lizenz entzogen. Im Gegenteil, er hat ihn beauftragt. So geht Jesus mit seinen Leuten um. Auch mit denen, die einmal versagt haben in ihrem Leben. Ihr Lieben, das ist doch Trost und Hoffnung. Wenn ich versagt habe, ist nicht alles aus. Da gibt es einen Neuanfang. Ich kann mit meiner Schuld zu Jesus kommen. Er hat ihn beauftragt. Weide meine Schafe. Wunderbar. Und Petrus hat das getan. Manche von uns macht die Corona-Krise zu schaffen und das ist nur allzu verständlich. Die Gemeinschaft, die Nähe, die fehlt uns. Die Unbeschwertheit, die ist irgendwo weg. Es ist nicht mehr wie vorher. Und das kann uns tief verunsichern und belasten. Nicht nur ältere Leute, das kann auch jüngere Leute betreffen. Das, was Jesus an seinen Jüngern damals getan hat, was ich gerade auch gesagt habe, das können wir nicht eins zu eins tun. Niemand von uns kann plötzlich in einem verschlossenen Raum stehen wie Jesus und Friede sei mit euch sagen und fürchtet euch nicht. Das war Jesus vorbehalten. Aber ihr Lieben, wir können etwas anderes machen. Wir können uns auch gegenseitig ermutigen. Wir können zuhören. Wir können Anteil nehmen. Wir können einander aufrichten, wenn es schwierige Situationen gibt. Wir können nahe sein, einfach ein offenes Ohr haben für andere. Wie wäre es, wenn wir in der neuen Woche oder vielleicht heute Nachmittag schon kreativ werden würden und wir uns vornehmen, ich rufe jemand anderes an und sage ihm was Ermutigendes oder ich höre ihm zu, wenn der Bedarf hat, einfach einiges von sich zu erzählen. Oder ich schreibe jemand eine Karte oder eine E-Mail oder ich schicke eine WhatsApp-Nachricht. Irgendwie gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich stelle jemand etwas vor die Haustüre mit einem lieben Gruß, um anderen Mut zu machen. Das zu tun, im übertragenen Sinn, in unserer heutigen Zeit übersetzt, was Jesus seinen Jüngern damals getan hat. Aus Dankbarkeit für das, was wir durch den Glauben an Jesus haben. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das hat Jesus gesagt. Ihr Lieben, weil wir teuer erkauft sind, weil wir wirklich teuer, teuer erkauft sind, gehören wir zu Christus. Wir gehören zu ihm. Auch wenn wir immer wieder in der Gefahr stehen, dass anderes und dass uns andere vor einen menschlichen Karren spannen wollen. Aber das ist nicht unser Platz, dass wir uns vor einen menschlichen Karren spannen lassen. Wie attraktiv der auch immer aussieht. Unser Platz ist an der Seite von Jesus. Bestimmungsmäßig gehören wir zu ihm. Und der Heilige Geist hat uns befreit und befähigt, diesen Weg auch zu gehen. Knechte von Jesus zu sein und unser Leben auch danach auszurichten und nicht Knechte von Menschen. Nehmen wir das mit, dass wir teuer erkauft sind, auf einen wunderbaren Weg, auf einen wunderbaren neuen Weg gebracht, um dieses neue Leben dann auch zu leben. Der Herr, der auferstandene Herr, wird bei euch sein in der neuen Woche. Amen. Ich möchte noch beten und wem es möglich ist, der darf gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, wir haben letztendlich keine Worte für das, was da geschehen ist in Jerusalem und was du getan hast, was du auf dich genommen hast, wo du gehorsam gewesen bist, wo du nicht nur das Leiden gesehen hast, sondern das, was alles dran gehangen ist. Dieser neue Weg, den du geöffnet hast, dass wir versöhnt sein dürfen durch dein Opfer. Und im Glauben steht uns dieser Weg offen. Vielen Dank, dass du diesen Preis bezahlt hast, dass du das auf dich genommen hast, dass du uns so mit so einer teuren Währung, mit deinem Blut erkauft und erlöst hast. Das adelt uns und gleichzeitig ist es auch unser Auftrag, das weiterzusagen, so zu leben, dass Menschen, die mit uns unterwegs sind, ins Fragen kommen. Was ist da anders im Leben von diesem Mann, von dieser Frau? Und dann haben wir gute Möglichkeiten, das zu sagen, was uns bewegt und was unsere Motivation ist. Vielen Dank, dass wir mit diesem Wissen, mit dieser Hoffnung, mit dieser lebendigen Hoffnung in die Zukunft gehen dürfen. Auch wenn wir nicht wissen, was übermorgen ist, wenn wir nicht wissen, was die Krise noch alles mit sich bringt, wir dürfen Hoffnung haben, weil wir zu dir gehören und weil du lebst. Mit diesem Blick und mit diesem inneren Wissen möchten wir in die neue Woche gehen. Danke, dass du uns begleitest und dass du bei uns bist. Amen.